Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Herzlich willkommen zu dieser DFP-Audio-Fortbildung von Springer Medizin zum Thema Immunonkologie. Diesmal geht es um immunonkologische und strahlentherapeutische Ansätze bei gynäkologischen Tumoren. Diese Audio-Fortbildung entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD Österreich und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen sind die ExpertInnen dieses DFP-Podcasts sicher gut bekannt. Zu Ihnen sprechen heute Professor Dr. Nicole Konzin, Dr. Alina Sturzer und Professor Christian Maat. Ich darf Sie Ihnen kurz vorstellen. Professor Dr. Nicole Konzin leitet die klinische Abteilung für allgemeine Gynäkologie und gynäkologische Onkologie an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde der MedUni Wien und des AKH Wien. Sie ist als erste Frau aus Österreich Präsidentin der Europäischen Gesellschaft für gynäkologische Onkologie, ESGO. Sie hat Führungsaufgaben in weiteren nationalen und internationalen Verbänden und sie ist Erstautorin der Leitlinie Endometrial Cancer der Europäischen Gesellschaften für gynäkologische Onkologie, Strahlentherapie und Pathologie, ESGO-ESTRO-ESP. Herzlich willkommen, Frau Professor Konzin.
Dankeschön, freue mich hier zu sein.
Sehr schön. Weiter möchte ich Ihnen Dr. Alina Sturzer vorstellen. Sie ist Strahlentherapeutin und arbeitet als Oberärztin an der Universitätsklinik für Radioonkologie der MedUni Wien und am AKH Wien. Sie leitet dort die Ambulanz Gynäkologische Tumoren am AKH Wien. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die externe Strahlenradiochemotherapie und die bildgesteuerte Brachytherapie bei gynäkologischen Tumoren. Sie engagiert sich in zahlreichen nationalen und internationalen Fachgesellschaften. Schön, dass Sie mit dabei sind, Frau Dr. Sturzer.
Danke sehr, gerne.
Und ganz zum Schluss komme ich zu Professor Dr. Christian Maat. Er ist Direktor der Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der MedUni Innsbruck bzw. der Tirol Kliniken. Sein besonderes Interesse gilt dem Ovarialkarzinom, aber auch allen anderen gynäkologischen Tumoren. Er arbeitet führend in zahlreichen nationalen und internationalen Fach- und Forschungsgesellschaften mit. Herr Professor Maat, ich freue mich sehr, Sie hier im Podcast begrüßen zu können.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, heute mit Ihnen diskutieren zu können.
Ja, unser Thema ist die Immuntherapie bei gynäkologischen Tumoren. Als Einstiegsfrage habe ich überlegt, wie stark verändert die Immuntherapie aus Ihrer Sicht als Gynäkologin bzw. Strahlentherapeutin die Behandlungslandschaft in der gynäkologischen Onkologie?
Wir leben in sehr, sehr spannenden Zeiten aktuell in der gynäkologischen Onkologie. Es ist eine große Freude, diesem Fortschritt, der aktuell passiert, beizuwohnen und ihn mitzutragen. Wenn Sie speziell fragen nach Immuntherapie, was bewirkt sie aktuell bei den gynäkologischen Malignomen? Beim Cervixkarzinom, Gebärmutterhalskrebs, ist die Immuntherapie inzwischen in der Erstlinienbehandlung, also in der ersten systemischen Behandlung von fortgeschrittenen und rezidivierten Patientinnen mit Cervixkarzinomen, der Standard of Care, gemeinsam mit Chemotherapie und antiangiogenetischer Therapie. Beim Endometriumkarzinom ist außerordentlich spannend, was wir derzeit erleben. Hier spielt die Immuntherapie eine enorme Rolle und ist inzwischen auch der Standard of Care bei einer spezifischen Subgruppe der Endometriumkarzinome, die bestimmte molekularbiologische Merkmale aufweisen. Wir nennen das Mismatch Repair Deficiency, MMRD. Bei diesen Patienten haben wir aktuell schon Zulassungen in Europa und hat zu einem substanziellen Vorteil der Beigabe von Immuntherapie zur Standardchemotherapie bei Patientinnen mit fortgeschrittenem und rezidiviertem Endometriumkarzinom geführt. Und beim Ovarialkarzinom leider bisher sehr enttäuschende Ergebnisse mit der Immuntherapie.
Herr Professor Maat, wollen Sie was ergänzen?
Ja, ich denke, es ist wirklich eine ganz besondere Zeit. Die Immuntherapie hat zweifellos unsere Therapieaspekte geändert. Früher sind wir immer davon ausgegangen, dass eine Patientin, die Metastasen aufweist, eigentlich nicht mehr heilbar ist. Jetzt erleben wir außerordentlich lange Ansprechen auf diese neue Therapie, sodass wir bereits hoffen und glauben, dass wir bei einer Gruppe von Patientinnen mit dieser Immuntherapie auch bei Metastasen, bei Rückfällen eine langfristige Suppression des Tumorwachstums erreichen, vielleicht sogar eine Heilung. Interessant ist aber, dass das eben nicht bei allen Tumoren funktioniert, sondern dass wir eben derzeit lernen, warum funktioniert es beim Ovarialkarzinom nicht oder vielleicht nur bei ganz wenigen Untergruppen. Auch beim Endometriumkarzinom hat Frau Kollegin Konzin schon klar aufgezeigt, es gibt eine unterschiedliche Wirksamkeit bei unterschiedlichen molekularen Typen. Beim Zervixkarzinom andererseits ist es die überwiegende Mehrzahl der Tumoren, die profitieren und beeinflusst werden können. Aber auch hier ganz verstehen tun wir es nicht. Das heißt, das, was ein wenig zur Freude beiträgt, wir sehen Erfolge, die bisher nicht so bekannt waren und von denen wir nur geträumt haben. Auf der anderen Seite eben auch die Aufforderung zu klären, wo funktioniert es, wo nicht und wie können wir vielleicht jene Tumoren, bei denen es nicht funktioniert, so beeinflussen, dass wir dort auch ähnliche Ergebnisse erzielen können.
Vielen Dank für diese Übersicht. Wir kommen da gleich im Detail noch zu den einzelnen Themen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich die Frau Dr. Sturzer nochmal fragen, was ist Ihre Sicht als Radiotherapeutin auf dieses Themenfeld und auch nochmal weitergedacht, was sollten gynäkologische OnkologInnen über eine moderne, adaptive, bildgesteuerte Radiotherapie wissen, gegebenenfalls in Kombination mit Chemo- oder Immuntherapie?
Danke sehr. Eigentlich, wir haben hier in Wien eine sehr moderne Strahlentherapie etabliert und zum ersten Mal in der Welt vor 20 Jahren ungefähr die MRT-gestützte Brachytherapie. Wir haben auch publiziert, gemeinsam mit sehr vielen Zentren in der Welt, die EMBRACE-Studien 1. Ergebnisse, die zeigen ausgezeichnete lokale Kontrolle und lokoregionale Kontrolle, welche eigentlich deutlich das Überleben beeinflusst. Und jetzt mit dem Aufkommen von Studie Keynote A18, wir hoffen, dass diese Kombination von sehr moderner State-of-the-Art Teletherapie in Kombination mit MRT-gestützter Brachytherapie und gleichzeitig mit dieser konkomitante Immuntherapie mit Pembrolizumab, gefolgt bei adjuvante Pembrolizumab, die Ergebnisse werden noch besser werden, wenn es kommt zu Überlebensrate, weil momentan wir haben eine Überlebensrate von 74% nach 5 Jahren und eine ausgezeichnete lokale Kontrolle von 90%. Wir hoffen, dass mit Pembrolizumab dazu diese Ergebnisse noch besser werden, wenn es kommt zu Überlebensrate.
Vielen Dank, Frau Dr. Sturzer, für Ihre Ausführungen zur Radiotherapie beim Zervixkarzinom. Jetzt möchte ich, wie angekündigt, zum Endometriumkarzinom kommen. Frau Professor Konzin, Sie haben eben gesagt, das Endometriumkarzinom ist besonders spannend, da tut sich besonders viel. Deswegen würde ich jetzt auch gerne damit anfangen. Es gibt ja einiges relativ Neues. FIGO-Staging, eine 2024 aktualisierte S3-Leitlinie. Und Sie alle drei gehören mit zu den Autoren, Autorinnen der europäischen Leitlinie. Welche Rolle spielt denn die molekulare Klassifikation beim Endometriumkarzinom?
Die spielt eine ganz enorme Rolle und wie Sie es gesagt haben, die hat auch bewirkt, dass wir zum Beispiel das FIGO jetzt adaptiert haben und auch Molekularbiologie integriert haben in das FIGO Staging System. Also kurz zur Erklärung, das FIGO Staging System ist ein prognostisches System, in das ursprünglich vor allem anatomische Marker, also Tumorausdehnung eingeflossen sind traditionell und jetzt eben auch Tumorbiologie mit integriert wurde in dieses Staging-System, weil diese Tumorbiologie so stark prognostisch ist. Wir wissen heute, dass das Endometriumkarzinom, Gebärmutterschleimhautkrebs, nicht ein einzelner Tumor ist, sondern dass das mindestens 4 komplett verschiedene Erkrankungen sind, mit unterschiedlicher Molekularbiologie, unterschiedlicher Prognose. Und wir werden zukünftig, wir sind jetzt am Weg dazu, wir werden zukünftig die Möglichkeit haben, unsere Patientinnen individualisiert nach den spezifischen Merkmalen des spezifischen Tumors der individuellen Frau behandeln zu können. Wir nennen das Präzisionsmedizin, personalisierte Medizin. Das ist der Weg, den wir jetzt einschlagen in der gynäkologischen Onkologie und speziell auch beim Endometriumkarzinom. Passiert hier momentan enorm viel. Also wirklich komplett neue Sichtweise basierend auf der Tumorbiologie bei Patientinnen mit Endometriumkarzinom.
Professor Maat, vielleicht könnten Sie die wichtigsten vier Klassen noch mal vorstellen, weil die sind ja auch später eben für die personalisierte Therapie wichtig, vielleicht jeweils so mit ein, zwei erklärenden Sätzen.
Ja, also es ist so, dass man die molekularen Eigenschaften des Endometriumkarzinoms analysiert hat. Und hier gibt es also, wie schon erwähnt, vielleicht fünf Subtypen, die ganz besonders sich unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite sogenannte Pol-I-mutierte Tumoren. Hier handelt es sich um eine Polymerase Epsilon. Und wenn dieses Enzym mutiert ist, dann passieren außerordentlich viele Mutationen im Tumor. Das sind Tumoren, die selten metastasieren und sehr selten eigentlich einen ungünstigen Verlauf nehmen. Allerdings leider muss man sagen, es macht es nur eine kleine Gruppe von Tumoren aus. Also das sind in der Größenordnung von 5% aller Endometriumkarzinome weisen diese Eigenschaft auf. Dann haben wir eine zweite Gruppe, die sind die sogenannten Mismatch-Repair-Defizienten. Die wurden auch schon erwähnt. Das sind Tumoren, bei denen eine bestimmte Form der DNA-Reparatur nicht mehr funktioniert. Und auch bei diesen Tumoren passiert es, dass vermehrt Mutationen auftreten. Und infolge dieser gesteigerten Mutationen entstehen auch neue Antigene. Diese neuen Antigene sind jetzt eben auch Kandidaten sozusagen für das Immunsystem erkannt zu werden. Diese Mismatch-Repair-defizienten Tumoren können einerseits durch eine lokale Veränderung, durch eine Mutation oder durch eine Methylierung in diesen wichtigen DNA-Reparaturgenen entstehen. Aber es gibt auch eine Gruppe von Patientinnen, die das angeboren haben. Man nennt das dann ein Lynch-Syndrom. Die nächste Gruppe, die wir eigentlich hier beschreiben müssen, ist jene Gruppe, bei der man eine Mutation im Tumorsuppressor-Gen P53 nachweisen kann. Meistens wird das immunhistochemisch bestimmt und wir sagen nicht so gern mutiert, sondern einfach abnorm. Das sind Tumoren, die sehr bösartig verlaufen, häufig aggressiv sind, häufig metastasiert, häufig auch Lymphknoten positiv sind. Diese Tumoren sind sicherlich jene, die eigentlich auch die aggressivste Therapie notwendig machen. Und dann haben wir noch eine letzte Gruppe. Das ist sozusagen vom Terminus her das, wo man nicht genau weiß, was es ist. Ein nicht spezifische molekulare Veränderungen, NSMP. Da wissen wir, dass das eine Gruppe ist von vielen verschiedenen Untergruppen, die wir noch unzureichend kennen. Jetzt beschreibt man zum Beispiel, dass Hormonrezeptor in dieser Gruppe eine Bedeutung hat. Also man unterscheidet diese NSMP-Hormonrezeptor oder Östrogenrezeptor positiv, Östrogenrezeptor negativ. Das wären also diese fünf Gruppen, die jetzt eigentlich bereits Standard sind und gehören eigentlich in das Repertoire der histopathologischen Diagnostik und sollten auch beim Befund, und hier streben wir eigentlich an, beim Primärbefund bereits bei der Erstdiagnose, bei der Ausschabung bestimmt werden sollte, um damit einerseits eine adäquate Stadieneinteilung durchführen zu können, andererseits die Prognose der Patientin zu kennen und drittens natürlich auch die richtige personalisierte Therapie für diese Patientin durchführen zu können.
Ja, vielen Dank für die hilfreichen Ausführungen. Frau Dr. Stürzer, welche Rolle spielt denn die Strahlentherapie beim Endometriumkarzinom und spielen da auch die molekularen Klassifikationen rein oder können Sie die außer Acht lassen?
Die Strahlentherapie hat eine adjuvante Rolle in der Behandlung der endometriellen Karzinome. Trotzdem, dank eigentlich der PORTEC-Studien, die drei PORTEC-Studien, haben wir so viel über die molekuläre Klassifikation gelernt. Und das erlaubt uns, die Patientin, die personalisierte Patientenauswahl für unterschiedliche Behandlungen zu ermöglichen. Das haben Sie schon vorher gehört. Interessanterweise noch tiefer gehen bezüglich Strahlentherapie. Eigentlich diese molekulären Faktoren prognostizieren das Ansprechen des Tumors auf die Bestrahlung. Zum Beispiel, es wurde in 23 eine große Publikation von den PORTEC 1 und 2 Kohorte mit über 800 Patientinnen, welche klar gezeigt haben, dass bezüglich dieser vier Gruppe, welche sehr schon berichtet wurde von beide anderen Sprecher, dass eigentlich es ist eine sehr prädiktive Ansprechung der Tumoren abhängig von dieser Gruppe. Zum Beispiel in den polymutierten Patienten. Wir bieten nicht mehr eine adjuvante Therapie an, weil sie, wie Sie schon gehört haben, sowieso eine sehr gute Prognose haben. In den P53 mutierten Patientinnen haben wir jetzt schon noch eine große Rolle. Die meisten Patientinnen werden mindestens eine Teletherapie bekommen. Das bedeutet, dass die Lymphknoten und die obere Scheide-Drittel wird mitbestrahlt und abhängig natürlich von den Ausdehnung des Tumors zu Zeitpunkt der Operation wird auch eine systemische Therapie dazu gegeben. Also die Hauptrolle von uns ist in diese Patientinnen mit der P53 Mutation. In den MMRT-Kohorte, wir haben keinen Vorteil gesehen, wenn eine Teletherapie oder einen Vaginalzylinder oder keine Therapie durchgeführt wird. Also in diese Mismatch-Repair-Deficient-Patienten, wir bieten keine Strahlentherapie an als adjuvante Therapie. Und dann in diese Non-Specified Molecular Pathology, diese PORTEC 1 und 2 Studien haben gezeigt, dass eigentlich die lokoregionale Kontrolle ist ähnlich, wenn man entweder Teletherapie oder Vaginalzylinder durchführt. Aber natürlich, die Nebenwirkungen sind weniger, nur mit einer kleinen Brachytherapie. Und deswegen wird in dieser Patientin nur eine Brachytherapie in dem Sinne eines Zylinders, welche die obere Scheidendrittel von den Scheidenblindsack bestrahlt. Das wird angeboten in diesem Fall.
Danke für diesen guten Überblick. Jetzt würde ich gern zur Immuntherapie weitergehen, und zwar beim fortgeschrittenen Endometriumkarzinom Stadium 3 und 4 und im rezidivierten Endometriumkarzinom. Was gibt es hier für therapeutische Optionen?
Für eine Gruppe der Endometriumkarzinome ist die Sachlage sehr, sehr klar und deutlich und konsistent über alle großen randomisierten Phase-3-Studien, die wir bisher gesehen haben. Professor Marth hat die molekularen Subtypen bereits sehr schön dargelegt. Die Gruppe der MMRD, die Mismatch Repair Defizienten, für diese Subgruppe ist die Sachlage sonnenklar. Hier haben wir sensationelle Ergebnisse mit Immuntherapie. Wir haben das gesehen mit Dostarlimab, mit Pembrolizumab, mit Durvalumab und mit Atezolizumab, so mit vier verschiedenen Immuntherapeutika inzwischen in Europa das Approval, die Zulassung für Dostarlimab und für Pembrolizumab. Hier sehen wir sensationelle Gesamtüberlebensvorteile. Sie müssen sich vorstellen, das ist eine fortgeschrittene oder rezidivierte Erkrankung und wir sehen hier erstmals in dieser Situation drastische Gesamtüberlebensvorteile. Also das sind unglaublich positive Neuigkeiten für unsere Patientinnen und jede Patientin mit fortgeschrittenem rezidivierten Endometriumkarzinom mit der Tumorbiologie Mismatch Repair Defizient sollte Zugang zu dieser Immuntherapie zusätzlich zur Chemotherapie erhalten. Dann haben wir die Situation aller anderen molekularen Subgruppe, also alle Karzinome, die nicht Mismatch Repair defizient sind. Diese große Gruppe wird in den Studien behandelt unter dem Namen Mismatch Repair Proficient. Und hier ist es besonders wichtig zu sagen, dass das eine sehr, sehr heterogene Gruppe von Patientinnen ist. Professor Maat hat es bereits gesagt, da gehören die NSMPs dazu, die Non-Specific Molecular Profile, die P53 Abnormalen und die Pol-I-Mutierten, wobei wir von denen sehr, sehr wenige im fortgeschrittenen Stadium sehen, weil die im frühen Stadium so eine gute Prognose haben. Also wenn wir von nicht-Mismatch-Repair-defizienten Patientinnen im fortgeschrittenen rezidivierten Stadium sprechen, dann sprechen wir hier vor allem von der NSMP und von der P53 abnormalen Gruppe. Was Sie sich einprägen sollten, ist, dass das eine sehr heterogene Gruppe von Patientinnen ist. Und auch hier sehen wir, wenn wir die Gesamtgruppe anschauen, einen Effekt der Immuntherapie. Allerdings ist der deutlich, deutlich geringer als in dieser hoch profitierenden Gruppe der Mismatch-Repair-defizienten Patientinnen. Und momentan haben wir auch für diese heterogene Gruppe der nicht-Mismatch-Repair-defizienten Patientinnen noch keine Zulassung in Europa.
Was glauben Sie, wird die Zulassung kommen? Vielleicht Herr Professor Maat?
Ich denke, dass wir natürlich nicht genau hineinschauen können in die Zulassungsbehörden, was letztlich die Entscheidung sein wird. Der Weg wird sicher dorthin gehen, dass wir diese Medikamente breit einsetzen werden können. Wie bereits ausgeführt, ist allerdings die Wirksamkeit unterschiedlich stark zu sehen. Wir haben natürlich die eine Gruppe, wo es eigentlich überhaupt keine Diskussion mehr gibt, Mismatch-Repair-defiziente Gruppe, bei denen, die diese Eigenschaft nicht aufweisen, ist die Diskussion sicherlich noch nicht am Ende. Wir haben eben Hinweise, dass es vielleicht dort Untergruppen gibt, die besonders gut profitieren, andere vielleicht weniger. Diese Daten sind allerdings noch nicht so reif, dass sie wirklich jetzt in den klinischen Alltag 1:1 übernommen werden können. Die Daten wurden noch nicht ausreichend publiziert. Wir haben die eigentlich nicht in dem Maße auch analysieren können, wie das notwendig wäre. Also ich glaube, wir sind da schon noch unterwegs auf einer Straße. Das Ziel ist da bei diesen anderen Untergruppen sicherlich noch nicht erreicht. Und man muss natürlich auch sagen, möglicherweise spielt hier auch die Kombination mit anderen Medikamenten noch als, wenn Sie so wollen, Art Verstärker eine gewisse Rolle. Wir reden hier von den PARP-Inhibitoren, die ebenfalls analysiert worden sind, die hier auch einen gewissen Effekt aufzeigen. Ich würde mal sagen, ein vorsichtiges Signal. Auch da ist es so, dass wir noch nicht alles verstehen und da ist sicher noch viel Bewegung. Also Zulassung wird ein Thema sein. Die zweite Frage ist schon, wie positionieren wir als Ärztinnen diese Medikamente dann zum besten Wohl unserer Patientinnen? Und das kann sich schon manchmal auch von der Zulassung etwas unterscheiden, weil hier auch verschiedene Alternativen unter Umständen zur Verfügung stehen.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt jetzt, den Professor Maat angesprochen hat. Was wir wirklich wissen wollen, ist, welche Patientin profitiert am meisten von einer spezifischen Therapie. Und wir sehen nicht mehr alle Patientinnen als gleich an und es gibt kein Gießkannenprinzip mehr, eine Therapie für alle. Sondern wir wollen wissen, welche Tumorbiologie hat der spezifische Tumor dieser individuellen Patientin und welches ist die beste Therapie bei diesen biologischen Merkmalen und bei der aktuellen Situation der individuellen Patientin. Da geht die Reise hin. Daher müssen wir dringend wissen, wie sieht die Molekularbiologie der Tumoren aus? Und genau das müssen wir auch aus diesen vielversprechenden Phase-3-Studienergebnissen in Zukunft noch wissen. Die Analysen sind unterwegs zu den molekularen Subgruppen, sodass wir wirklich schlussendlich sagen können, diese Biologie profitiert am meisten, diese weniger. Hier brauchen wir alternative Therapieansätze, hier brauchen wir Therapieansätze, die auf diese spezifische Biologie aufbauen. Und wir sind in der glücklichen Situation, dass wir eine Revolution in der Studienlandschaft auch aktuell sehen, mit vielen molekular gezielten therapeutischen Ansätzen pro tumorbiologischer Subgruppe.
Weil Sie eben sagten, Herr Professor Ma, zum Wohle der Patientin möchte ich noch mal nachfragen. Die Immuntherapie bei Mismatch-Repair-Tumoren, also DMMR, wie wird die vertragen im Vergleich zum bisherigen Standard?
Die Therapie besteht ja in der Regel, also vor allem in der ersten Linie, dass wir bei den Patienten eine Standard-Chemotherapie verabreichen und diese Standard-Chemotherapie dann kombinieren mit diesen Checkpoint-Inhibitoren wie dem Pembrolizumab oder dem Dostarlimab. Die Zugabe dieser Immun-Checkpoint-Inhibitoren zur Chemotherapie hat eigentlich nur eine geringe Steigerung der Nebenwirkungen. Die Hauptnebenwirkungen kommen an und für sich von der Chemotherapie. Wichtig ist aber trotzdem, dass wir uns damit auseinandersetzen, denn auch wenn es nicht sehr häufig ist, gibt es aber dennoch ganz wichtige Nebenwirkungen, die selten auftreten können, die aber auch bedrohlich sein können. Also ich denke hier zum Beispiel entzündliche Darmerkrankungen, Colitis kann dazu führen, dass die Patientinnen sehr stark eben auch an Durchfällen leiden und auch damit einmal auf einer Intensivstation landen. Wichtig auch andere seltene Veränderungen. Ich denke an die Myokarditis zum Beispiel, die auftreten kann, die immer noch eine auch Mortalität von etwa 30% hat. Hier ist es sehr wichtig, dass man rasch reagiert. Es gibt andere Veränderungen, wie zum Beispiel Schilddrüsenveränderungen. 20% entwickeln eine Schilddrüsenunter- oder Überfunktion. Das monitieren wir sehr gut. Da haben wir eigentlich selten bedrohliche Verläufe. Es gibt dann eine Reihe von anderen auch endokrinologischen Erkrankungen, so wie zum Beispiel eine Hypophysitis. Es kann dazu führen, dass eben Cortisol abfällt und zu wenig produziert wird. Also wichtig ist, dass man sich mit diesen immunverursachten Nebenwirkungen beschäftigt. Sie sind selten, aber können bedrohlich sein und deshalb ist wichtig, dass wir diese Patientin auch sehr gut monitieren.
Wenn ich da noch was dazu ergänzen darf, wie schon gefallen, die Information der Patientin über potenzielle Nebenwirkungen ist essentiell, weil die Therapie wird insgesamt gut vertragen, aber es gibt diese immunrelatierten Nebenwirkungen und das Essentielle ist, diese früh zu erkennen. Wenn diese früh erkannt werden, können sie therapiert werden und dann werden sie nicht zu schwerwiegenden Nebenwirkungen. Also Früherkennung ist alles. Und dazu muss die Patientin wissen, was zu erwarten ist. Und wenn solche Symptome auftreten, sofort zum Arzt gehen. Dann können wir frühzeitig intervenieren. Ganz wichtig bei diesen Studien war es auch, und das hat die RUBY-Studie gemacht, die Lebensqualität der Patientinnen zu analysieren in diesen großen randomisierten Phase-3-Studien. Und da konnte gezeigt werden, dass obwohl also ein Medikament mehr, die Immuntherapie zur Chemotherapie dazugegeben wurde, wieder in der Gruppe der Mismatch-Repair-Defizienten, also die Gruppe, die am stärksten profitiert von der Zugabe der Immuntherapie, hier konnte gezeigt werden, dass diese Patientinnen auch eine höhere Lebensqualität haben, wenn die Immuntherapie dazugegeben wird. Wir messen hier die Zeit ohne Symptome vom Tumor und die Zeit ohne Toxizität von der Therapie. Und die war besser, wenn die Immuntherapie dazugegeben wurde zur Chemotherapie in den Mismatch-Repair-defizienten Patientinnen.
Herr Professor Marz, Sie sprachen ja eben auch, dass zusätzlich zum Checkpoint-Inhibitor eine Chemotherapie gegeben wird, meist mit Carboplatin, Paclitaxel. Was ist denn, wenn man auf die Chemo verzichtet? Ich glaube, da haben Sie auch eine interessante Studie vorgestellt und soviel ich weiß, ist es auch eine Second-Line-Option, ein Checkpoint-Inhibitor, ich glaube in dem Fall Pembrolizumab mit dem Angiogenesehemmer Lenvatinib zu kombinieren.
Genau, also es ist so, bei Patientinnen, die vorbehandelt sind in der Zweitlinie, die bereits eine Chemotherapie durchgemacht haben, Patientinnen, die auch eine neoadjuvante oder adjuvante Chemotherapie erhalten und einen Rückfall haben, da ist heute eine alleinige Checkpoint-Inhibitor-Therapie die Wahl, dann, wenn es Mismatch-Repair-defiziente Tumoren sind. Bei den Nicht-DMMR ist das zu wenig, auch wenn etwa Ansprechraten von 13 bis 15% beschrieben sind. Hier wissen wir, dass wir, wenn wir eine Kombination von Pembrolizumab mit einem Angiogenese-Inhibitor, dem Lenvatinib, einem Tyrosinkinase-Inhibitor durchführen, dass wir dann Ansprechraten von über 40% erzielen können. Und was noch wichtiger ist, in einer Phase-3-Studie, bei der man verglichen hat, Chemotherapie mit dieser Immun-Antiangiogenese-Therapie, hat diese Therapie das Überleben der Patientinnen verlängert. Also ohne Zweifel bei Patientinnen in der Zweitlinie ist heute bei DMMR die Checkpoint-Inhibitor allein, bei der Nicht-DMMR dann die Kombination Pembrolizumab plus Lenvatinib die erste Wahl. Wichtiger aber, dass diese Patientinnen keine Immuntherapie-Vorbehandlung gehabt haben. Bei denen wissen wir nun nicht, wie gut das Ansprechen auf eine neuerliche Exposition mit dem Checkpoint-Inhibitor ist. Da laufen Projekte, da gibt es Einzelberichte, die zeigen, dass es da schon auch ein Ansprechen gibt. Aber prinzipiell ist diese Gruppe natürlich, wird in Zukunft eine große Herausforderung sein, weil natürlich die Immun-Checkpoint-Inhibitoren in die Erstlinie vorgewandert sind.
Wechseln wir jetzt die Entität und besprechen das Zervixkarzinom. Bei metastasierten bzw. rezidivierten Zervixkarzinom ist eine Immuntherapie mit Pembrolizumab zugelassen, wenn der CPS-Score größer als 1 ist. Grundlage dafür war die KEYNOTE-826-Studie. Für welche Patientinnen ist denn diese Therapie dann geeignet? Wie sieht sie aus und wie ist der Benefit?
Die KEYNOTE-826-Studie war eine randomisierte Phase-3-Studie auch, bei der Patientinnen mit einem fortgeschrittenen metastasierten oder rezidivierten Zervixkarzinom eingeschlossen wurde. Wichtig war, dass das Patientinnen sind, die noch nie eine systemische Chemotherapie hatten. Und hier wurde auch verglichen wieder die Chemotherapie mit einer Antiangiogenese. Die Antiangiogenese war optional in dieser Studie. Entweder die Zugabe von Pembrolizumab oder keine Immuntherapie dazu. Das wurde verglichen. Und hier haben wir auch sensationellerweise in einer fortgeschrittenen Erkrankung ein Overall Survival Benefit gesehen. Und zwar in der Gesamtpopulation und auch in der Population eben dieser Combined Positive Score, wie Sie es gesagt haben, CPS-Score über 1, also ein Biomarker, zu dem man aber sagen muss, dass beim Zervixkarzinom der in fast allen Patientinnen, 90 bis 95% der Patientinnen in der First Line hatten, den exprimiert, positiv ist. Die Zulassung war dann für die größer gleich 1 für diesen Biomarker.
Ja, ich denke, wenn man da vielleicht ergänzen kann, diese Grenze wurde natürlich schon auch kritisiert. Prinzipiell ist es so, dass eine Subgruppenanalyse war und leider hat sich die Zulassungsbehörde dazu hinreißen lassen, hier eigentlich die Negativen zu exkludieren. Das klingt so logisch. Wenn das Target nicht da ist, dann kann ja das Medikament nicht wirken. Leider ist die Datenlage dazu sehr schwach und es gibt sehr viele Hinweise, dass auch die Patientinnen, die negativ sind, also CPS unter 1, einen Profit haben können. Also hier glaube ich schon, dass man eigentlich das ungewöhnliche Vorgehen der Zulassungsbehörde, nicht die Intention-to-Treat-Analyse zu verwenden, sondern eine Subgruppe heranzuziehen für die Zulassung, nicht unbedingt zum Vorteil und Nutzen der Patientinnen. Jetzt glücklicherweise ist aber so, dass die Mehrzahl der Patientinnen diesen Biomarker ausreichend exprimieren.
Was gibt es in der Zweitlinie noch beim metastasierten Zervixkarzinom? Gibt es da was Neues?
Also in der Zeitlinienbehandlung des Zervixkarzinoms sehen wir derzeit eigentlich ganz neue Entwicklungen. Das, was wir gelernt haben, ist, dass die Chemotherapie selber keine so ausgezeichneten Ergebnisse liefert. Dafür bekommen wir jetzt neue Medikamente zur Verfügung, die sogenannten Antibody-Drug-Conjugates, also letztlich Verbindungen von Antikörper mit einem Wirkstoff. Der Antikörper dockt an typischen Tumorepitopen an, wird internalisiert und dieser Antikörper hat im Schlepptau quasi wie ein trojanisches Pferd das Zytostatikum, das dann in der Zelle freigesetzt wird, die Zelle umbringt, darüber hinaus auch noch Nachbarzellen treffen kann. Man nennt das Bystander-Effekt. Und das ist schon eine interessante Variante der zielgerichteten Therapie. Man möchte damit eben nur die Krebszellen, die dieses Epitop auch exprimieren, treffen. Wie immer, Theorie und Wahrheit liegen ein wenig dazwischen. Natürlich gibt es auch ein Abspalten des Wirkstoffs in der Zirkulation. Das Antikörper kann auch einmal an anderen Organen und Geweben andocken und dort dann auch eine Toxizität auslösen. Aber diese Antibody-Drug-Conjugates lösen zweifellos eine derzeit ganz neue Entwicklung aus mit fantastischen Ergebnissen. Hier haben wir das Tisotumab-Vedotin, eine Möglichkeit beim Cervixkarzinom zu therapieren, das auch eine Verlängerung des Overall Survivals gezeigt hat. Also das sind auch Ergebnisse, die wir selten sehen und die letztlich auch in der Zweitlinienbehandlung einen neuen Standard darstellen. Aber es kommen neue. Wir wissen, dass ein Teil der Cervixkarzinome zum Beispiel HER2 exprimieren. Und auch hier können wir mit HER2 gerichteten Antikörpern wie dem Trastuzumab deruxtecan ebenfalls eine wirksame Therapie anbieten. Aber der Zug geht weiter und hier gibt es eine Vielzahl von neuen Entwicklungen und Studien, die uns in den nächsten Jahren Medikamente zur Verfügung stellen können, die von der Toxizität her meistens sehr akzeptabel sind, aber eine hohe Wirksamkeit aufweisen. Aber wie immer, wenn neue Medikamente kommen, ist es wichtig, dass die Ärztinnen, die die verabreichen, sich damit auseinandersetzen, denn es gibt dann ganz einfach immer wieder auch neue Nebenwirkungen.
Frau Dr. Sturzer, wie ist der Stellenwert beim metastasierten Zervixkarzinom der Radiotherapie?
Die Rolle der Strahlentherapie im metastasierten Zervixkarzinome, es ist natürlich abhängig von den Symptomen der Patientin. Wenn die Patientinnen neu diagnostiziert mit einem metastasierten Zervixkarzinom sind, natürlich werden sie immer in der multidisziplinären Tumorboard besprochen werden. Die meisten Patienten werden mit einer Systemtherapie anfangen. Aber es gibt Ausnahmen, welche zum Beispiel sehr schwere Symptomatik haben, Schmerzen im Becken oder außergewöhnlich viel Blutungen. Und diese Patienten könnten eigentlich zuerst mit einer hypofraktionierten Bestrahlung anfangen. Hypofraktionierte Bestrahlung bedeutet eine Bestrahlung mit weniger Fraktionen, aber mit einer höheren Dosis pro Fraktion. Und normalerweise diese hypofraktionierte Bestrahlung stillt die Blutungen und produziert Schmerzlinderung. Und dann Patienten werden die Systemtherapie bekommen. Vor der Checkpoint Inhibitors haben wir auch diese Patienten im Becken bestrahlt, zusätzlich zu der Systemtherapie, weil es gab eine Studie, welche gezeigt hat, dass die leben länger, wenn der Tumor loko-regional kontrolliert wird. Das könnte auch eigentlich genauso plausibel sein, auch wenn zusätzlich zur Chemotherapie Check-Inhibitors diese Patienten angeboten werden. Und natürlich, wenn unter Systemtherapie die Patienten einen guten Ansprechen haben und nur ein paar Metastasen resistent bleiben, dann können wir auch eine stereotaktische Bestrahlung anbieten, auch eine höhere Dosis, sehr gezielt an den Metastasen. Insbesondere, wenn diese Zahl von Metastasen ist weniger als 5 Metastasen. Das ist Oligometastatik-Status. Das wäre die Rolle der Strahlentherapie in metastasierten Zervixkarzinomen.
Wie ist der Stellenwert der Immuntherapie bei lokal fortgeschrittenen Stadien des Zervixkarzinoms, Frau Professor Konzin?
Auch in diesem Bereich haben wir sehr spannende, positive Daten rezent gesehen. Das war eine Studie, bei der Patientinnen mit lokal fortgeschrittenem Zervixkarzinom entweder eine reine Strahlentherapie erhalten haben, External Beam Strahlentherapie gemeinsam mit Cisplatin, also Radiochemotherapie, plus einer Brachytherapie, was den Standard darstellt. Und diese Gruppe der Patientinnen wurde verglichen mit Patientinnen, die ebenfalls diese Radiochemotherapie Standardtherapie erhalten haben und zusätzlich noch während der Bestrahlung Pembrolizumab erhalten haben und dann auch nach Bestrahlung noch das Pembrolizumab weiter erhalten haben, also Immuntherapie dazu, zusätzlich zur Radiochemotherapie. Und hier haben wir Interimsanalysen gesehen, erste Analysen zum progressionsfreien Überleben und zum Gesamtüberleben. Und hier haben wir eine signifikante Verbesserung gesehen im Überleben. Das sind sensationelle Daten, über die wir uns sehr, sehr freuen und wo wir auch hoffentlich bald eine Zulassung in Europa sehen werden.
Ja, hier wäre es interessant, auch noch mehr über das radiotherapeutische Konzept in diesem Setting zu erfahren, Frau Dr. Stürzer.
Absolut. Insbesondere, weil ich muss auch dazu sagen, dass es war auch eine andere Studie, auch randomisierte Studie mit einem anderen Checkpoint-Inhibitor. Und diese Studie war negativ, also hat keine statistische Signifikanz erreicht. Und die Frage ist, warum einen über den anderen? Und ich denke, einer von den Gründen ist die unterschiedliche Strahlentherapie, welche bei diesen Patientinnen durchgeführt wurde und auch die Patientinnenauswahl. Die Eligibility-Kriterien in den zwei Studien überlappen sich viel, aber wenn es kommt zu der Zahl von Lymphnoden, welche positiv waren, es ist unterschiedlich. Die Keynote-Studie hat klare Kriterien gehabt, mindestens zwei positive Pelvine-Lymphnoten oder einen positiven parotalen Lymphnoten. Und zurück zur Keynote-Studie, welche eigentlich diesen fantastischen Vorteil gezeigt hat zwischen Radiochemotherapie inklusive Brachytherapie und Radiochemotherapie und Pembrolizumab gezeigt hat. In dieser Studie ist es sehr wichtig zu sagen, dass die Strahlentherapie hauptsächlich eine moderne Strahlentherapie, das betrifft die Teletherapie, aber am wichtigsten finde ich persönlich, dass die Brachytherapie hat eine essentielle Rolle in der lokalen Kontrolle von diesen Patientinnen. In der Keynote-Studie wurde die Brachytherapie bildgestützt durchgeführt, fast in 90% von den Patientinnen. Zu einer höheren Dosis, 87 Prey. In unserer EMBRACE-Studie, unser Ziel ist, dass die Patientinnen im Tumorbereich über 90 Prey bekommen mit MRT-gestützter Brachytherapie. In den Keynote-Studie waren die meisten mit CT-Stützung. Was auch sehr wichtig ist, über die Brachytherapie zu erwähnen, ist, dass insbesondere in Stadium 3 und 4a Patientinnen mit Cervixkarzinom, die sind Tumoren, die eigentlich sehr ausgedehnt sind, mit parametraler Infiltration, manchmal bis zum Beckenrand, und in Stadium 4a mit Beteiligung von den Risikoorganen in der Nähe, zum Beispiel die Blase oder das Rektum. In diese Patientinnen, die Brachytherapie ist sehr wichtig, um die ganze Ausdehnung des Tumors abzudecken. Und das ist möglich nur mit einem interstitiellen Vorfahren. Was das bedeutet, ist, dass zusätzlich zu einer intrakavitären Komponente und einer intravaginalen Komponente, welche Standard in der Welt ist, zusätzlich kommen auch Nadeln. Damit können wir viel besser die Tumorausdehnung abdecken. Es ist wichtig zu sagen, dass in der Keynote-Studie diese interstitielle Verfahren wurde in 23% von den Patienten durchgeführt. Und ich will jetzt in Parallel sagen, dass in EMBRACE, das ist eine prospektive Studie mit State-of-the-Art-Teletherapie und Brachytherapie mit MRT-Stützung. Die Rate von interstitiellen Verfahren wurde 40%. Und interessanterweise bei diesen Patientinnen mit sehr lokal vorgeschrittenen Karzinome, wir haben ähnliche Ergebnisse, wenn es kommt zum Disease-Free Survival und Überleben, nur mit dieser State-of-the-Art Teletherapie und Brachytherapie. Und meine Hoffnung hier ist, dass die Kombination von dieser State-of-the-Art Teletherapie und Brachytherapie mit interstitiellen Verfahren und sehr wichtig mit MRT-Stützung zusätzlich zu Pembrolizumab, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wird noch diese Ergebnisse verbessern. Und natürlich, es kommt wieder zu personalisierter Patientenauswahl für jede Therapie. Und ich denke, hier haben wir noch sehr viel zu tun in Cervixkarzinome. Es gibt momentan keine molekulären Faktoren, welche verwendet werden, weil die meisten Cervixkarzinome Plattenepithelkarzinome sind. Wir müssen wahrscheinlich vertiefen und es gibt Studien, die an den Adenokarzinomen schauen bezüglich die molekulären Faktoren. Aber diese Forschung ist noch im Werden. Aber die haben auf jeden Fall viele Hoffnungen.
Und es ist Freude, wie die Präzisionsmedizin voranschreitet. Wir sprechen hier über Präzision in der systemischen Therapie und wirkliche Präzision in der Strahlentherapie. Unsere exzellenten Strahlentherapeuten wie Frau Dr. Stutz da, wie sie sagt, höhere Dosis dorthin, wo der Tumor ist, und weniger Dosis in das gesunde Nachbargewebe, Präzision in der Anwendung, und das sowohl bei der äußerlichen Bestrahlung, bei der External Beam Strahlentherapie, als auch bei der innerlichen mit der Brachytherapie, beides durch die neue Technologie, Image Guided, mit Hilfe der Bildgebung gezielt dorthin die Dosis zu bringen, wo wir sie wollen. Diese Fortschritte in jedem Bereich, ich darf noch ergänzen, auch in der chirurgischen Therapie sehen wir diese zunehmende Präzisionsmedizin, führen zu diesen erfreulichen Resultaten für unsere Patientinnen.
Sehr schön, tolle Zusammenfassung. Darf ich Sie trotzdem noch mal bitten, zum Zervixkarzinom die immuntherapeutischen Konzepte, die jetzt Standard sind, ganz kurz zusammenzufassen, Frau Professor Konzin?
Sehr gerne. Also wir haben, wie gesagt, in der Erstlinienbehandlung, also das sind Patientinnen, die noch keine Chemotherapie hatten, in der Erstlinienbehandlung von Patientinnen mit fortgeschrittenem und rezidivierten Zervixkarzinom ist der Zusatz der Immuntherapie von Pembrolizumab zu Carboplatin Paclitaxel plus minus Bevacizumab, im besten Fall mit Bevacizumab, also Antiangiogenese, also die volle Kombination Chemo plus Immuntherapie plus Antiangiogenese ist der Standard of Care, der zu einer Verbesserung des Gesamtüberlebens geführt hat. In der Rezidivsituation, wo bereits eine vorherige Chemotherapie gegeben wurde, also Zweitlinienbehandlung der Systemtherapie nach vorheriger Chemotherapie. Hier wissen wir, dass bei Patientinnen, die in der Erstlinie noch keine Immuntherapie hatten, dass hier Immuntherapie des Zaliplimab auch einen Overall Survival Benefit erzielt hat in klinischen Studien. Was Professor Maat angesprochen hat, wenn bereits die Patientin, so wie es heute Standard ist, bei einer fortgeschrittenen Erkrankung die Immuntherapie in der Erstlinie zusätzlich zur Chemotherapie und Antiangiogenese erhalten hat, dann haben wir hier jetzt auch eine wunderbare Option mit diesem Antibody-Drug-Conjugate, das Tisotumab-Vedotin, das ebenfalls in einer randomisierten Phase-3-Studie einen Gesamtüberlebensvorteil gezeigt hat. Hier fehlt aber in Europa noch die Zulassung. Aber die Studienergebnisse sind da. Und in dieser Situation des Rezidivs, wie gesagt, tut sich auch enorm viel mit den Antibody-Drug-Conjugates, wie zum Beispiel das Tisotumab-Vedotin, aber auch vielversprechende neue Ergebnisse mit anderen Biomarker, auf das dieses Konjugat abzielt, zum Beispiel HER2, das Trastuzumab-deruxtecan, haben wir auch beim Zervixkarzinom sehr vielversprechende Ergebnisse aus frühen klinischen Studien gesehen. Und die Studienlandschaft ist wirklich sehr erfreulich. Es werden so viele neue zielgerichtete klinische Studien jetzt initiiert, dass ich sehr hoffnungsvoll bin, dass wir weitere Verbesserungen, weitere Personalisierungen und weitere deutliche Überlebensvorteile für unsere Patientinnen in der Zukunft sehen werden durch die Anwendung dieser Präzisionsmedizinansätze.
Das war ein guter Überblick, Frau Professor Konzin. Vielen Dank. Jetzt möchte ich zum Abschluss dieses DFP-Podcasts noch kurz auf das Ovarialkarzinom zu sprechen kommen. Herr Professor Maat, können Sie was zum Stand der Immuntherapie beim Ovarialkarzinom sagen?
Beim Ovarialkarzinom haben wir leider viele Studien durchgeführt und bisher waren im Wesentlichen alle Studien mit Immuntherapie beim Ovarialkarzinom negativ. Das ist etwas, was uns in hohem Maße enttäuscht hat. Wir hatten ganz große Hoffnungen darin gesetzt. Und ich denke, wir verstehen das noch nicht richtig, warum das so ist. Denn die molekulare Charakterisierung des Ovarialkarzinoms weist sehr viele Parallelen auf, auch zum Beispiel zu bestimmten Subtypen des Endometriumkarzinoms, bei dem es wiederum gut funktioniert. Also letztlich ist es so, dass wir hier viele offene Fragen noch haben. Auch hier gibt es Überlegungen, können wir die Wirksamkeit der Immuntherapie durch zweite andere Medikamente verstärken? Aber da laufen Studien. Derzeit müssen wir sagen, leider kein wirklicher Platz der Immuntherapie beim Ovarialkarzinom in der Routinebehandlung.
Auch wenn die Immuntherapie beim Ovarialkarzinom bisher leider enttäuschend war, gibt es denn auch positive Entwicklungen zu berichten?
Wir haben schon gehört von der Gruppe der Antibody-Drug-Conjugates, was ein sehr, sehr spannendes Konzept ist und wirklich auch sehr, sehr vielversprechende Resultate wir bei gynäkologischen Tumoren mit dieser neuen Gruppe der Therapeutika sehen. Stellen Sie sich vor, die Chemotherapie war komplett unspezifisch auf jede Zelle, die sich schnell teilt. Und mit diesen Antibody-Drug-Conjugates versuchen wir gezielt auf Oberflächeneiweiße, die nur oder hauptsächlich auf Tumorzellen exprimiert sind, zielgerichtet dorthin durch den Antikörper die Chemotherapie, die dieser Antikörper im Rucksack mit dabei hat, zur Tumorzelle spezifisch zu bringen und damit eine viel spezifischere Wirkung auf die Tumorzellen und nicht auf alles, was sich schnell teilt im Körper, wie zum Beispiel Haarfollikel, Nägel, Darm, Schleimhaut. Dadurch haben sie auch die Nebenwirkungen der Chemotherapie. Also wir wollen nicht alles, was sich teilt, sondern wir wollen spezifisch die Tumorzelle erreichen mit diesen Antibody-Drug-Conjugates. Und hier haben wir sehr schöne Ergebnisse gesehen mit einem Antibody-Drug-Conjugate, das Mirvetuximab-Soravtansin heißt, das gegen Folatrezeptor Alpha sich richtet, der hoch exprimiert wird, zum Beispiel auf Eierstockkrebszellen. Und da haben wir bei einer Patientinnengruppe der Ovarialkarzinome, die generell sehr, sehr schlechtes Ansprechen auf Chemotherapie haben und ein sehr, sehr schlechtes Überleben haben, die Gruppe der platinresistenten Patientinnen, also deren Tumor nicht mehr auf eine platinhaltige Chemotherapie ansprechen. Hier haben wir gesehen, dass wenn wir diese Patientinnen behandeln mit diesem Antibody-Drug-Conjugate, Mirvetuximab-Soravtansin, im Vergleich zur Chemotherapie, dass wir signifikant ein besseres Ansprechen haben und das Überleben signifikant verlängern können. Also auch hier sehr erfreuliche Resultate mit einem deutlichen Vorteil dieser neuen zielgerichteten Therapiestrategie.
Die allerletzte Frage möchte ich jetzt an Frau Dr. Sturzer richten. Wie ist denn der Stellenwert der Radiotherapie beim Ovarialkarzinom?
Ja, in der Ovarialkarzinom haben eigentlich eine ganz begrenzte Rolle. Auch in dem Setting von Oligometastasen können wir Stereotaxie anbieten. Wir kriegen mehr und mehr Patienten, weil jetzt die Patienten aufgrund dieser neuen Entwicklungen auch in der Ovarialkarzinomtherapie, die Patienten leben länger und sehr oft sehen wir in der letzten Zeit, dass sie nur eine Metastase haben, welche nicht an diese Systemtherapie anspricht. Sehr oft in der Leber, manchmal in der Lunge auch oder in den Lymphknoten supraklavikulär, manchmal auch im Gehirn. Diese Metastasen kann man mit einer stereotaktischen Bestrahlung therapieren. Es gibt auch zum Beispiel Patienten, welche mediastinale Lymphknoten haben, welche nicht gut an Systemtherapie entsprechen. Die werden mit einer fraktionierten Teletherapie bestrahlt. Aber das fehlt nur in diesem Setting von Metastasen, ja, bei Ovarialkarzinom.
Vielen Dank, Frau Professor Konzin, Frau Dr. Sturzer, Herr Professor Maat, dass Sie sich so viel Zeit für diese Audio-Fortbildung genommen haben. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer einiges für ihren klinischen Alltag haben mitnehmen können. Was noch wichtig ist, wir haben gesprochen heute am 7. August 2024. Bis diese Fortbildung erscheint und von Ihnen gehört werden kann, vergehen sicher noch einige Wochen. Es kann sein, dass sich der Stand der Zulassungen bis dahin geändert hat. Sie hörten eine Audio-Fortbildung von Springer Medizin zum Thema Immunonkologie. Weiterführende Informationen finden Sie in den Shownotes. Dies ist bereits die Folge 4 zu diesem Thema. auf www.meindfp.at oder auf www.springermedizin.at finden Sie weitere Audiofortbildungen zum Thema Immunonkologie und auch den Fragebogen zu dieser DFP. Dieses Audioangebot entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD Österreich und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.